Hier ist der FAZ-Frühdenker gut informiert in eine neue Woche. Es ist Montag, der 29. April. Guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute früh. In Stuttgart beginnt der erste Prozess gegen die Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß. In Spanien will sich Regierungschef Sanchez zu seiner Zukunft äußern. Und die Ukraine meldet russische Erfolge. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Die USA üben im Nahostkrieg weiter Druck auf die israelische Regierung aus. In einem Telefonat mit Netanyahu drängte US-Präsident Biden darauf, die Hilfen für Gaza auszuweiten. Innenpolitisch wächst der Druck auf Netanyahu, mit der Offensive in Rafah zu beginnen. Israels rechtsextremer Finanzminister droht mit einem Koalitionsbruch, sollte ein Militäreinsatz in Rafah zugunsten eines Geiseldeals gestoppt werden. In der Nacht gab es offenbar bereits einen Luftangriff. Und die Suche nach dem 6-jährigen Arian aus Bremervörde-Elm geht auch heute weiter. Das kündigte ein Polizeisprecher an. Man habe weiter Hoffnung, Arian lebend zu finden, es gebe aber noch keine Spur. Die Texte für den Newsletter hat heute Kai-Tore Philipsen geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Heute beginnt der erste von drei Prozessen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe um Heinrich den 13., Prinz Reuß. Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezeichnete die Gruppe als bislang größtes Terrornetzwerk von Reichsbürgern. Man werde die harte Gangart weiter fortsetzen, bis man militante Reichsbürgerstrukturen vollständig offengelegt und zerschlagen habe, hieß es in einer Erklärung ihres Ministeriums. Die Razzia im Dezember 2022, bei der mehrere tausend Polizisten über 130 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht und 25 Verdächtige festgenommen hatten, war der größte Antiterroreinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Die neun Angeklagten, die sich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten müssen, gehören zum militärischen Arm der Gruppe. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Die Männer wollten einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland erreichen. Einem Angeklagten wird zudem versuchter Mord vorgeworfen. Er hatte bei einer Hausdurchsuchung auf einen Polizisten geschossen. Innenministerin Faeser fordert schon seit langem ein strengeres Waffenrecht.
Ich werbe erneut dafür, dass wir das auch umsetzen und Menschen, die extremistisch unterwegs sind, eben nicht Waffen besitzen.
Für ihren gewaltsamen Umsturz wollte die Reichsbürgergruppe mit Waffen in den Bundestag eindringen und Abgeordnete festnehmen. Bleibt Sanchez spanischer Regierungschef? Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez erwägt nach einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau den Rücktritt. Heute will er sich erklären. Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten in Madrid für den Verbleib von Sanchez im Amt. Die meisten von ihnen sind Anhänger der sozialistischen PSOE, deren Vorsitzender Sanchez seit 2014 ist. Am vergangenen Mittwoch hatte Sanchez völlig überraschend angekündigt, über einen Rücktritt nachzudenken. Seitdem ist er abgetaucht. Eine Organisation, die dem ultrarechten politischen Spektrum zugerechnet wird, hatte Anzeige gegen seine Ehefrau erstattet. Ein Richter ermittelt wegen des Verdachts der Einflussnahme und der Korruption. Die Anzeige soll jedoch auf Presseberichten beruhen und die Staatsanwaltschaft verlangt inzwischen die Einstellung der Vorermittlungen. Während die Ukraine auf die zugesagten Waffen aus Amerika wartet, gelingen Russland Geländegewinne im Osten. Der ukrainische Oberbefehlshaber hat die Meldung über russische Erfolge im Osten des Landes bestätigt. Russland hatte zuvor die Einnahme einzelner Ortschaften gemeldet. Der Ukraine fehlen an der Front Waffen, Munition und Soldaten. Die USA hatten in der vergangenen Woche nach monatelanger Blockade ein milliardenschweres Hilfspaket beschlossen. Doch bis die Waffen bei den kämpfenden Truppen ankommen, wird es noch dauern. Präsident Zelensky rief den Westen einmal mehr zur Lieferung von Flugabwehrwaffen auf, um Infrastruktur und Städte vor den andauernden russischen Luftangriffen zu schützen. Deutschland hat ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem geliefert, wird aber keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Bundeskanzler Scholz bekräftigte bei mehreren Auftritten am Wochenende sein Nein zu Taurus-Lieferungen.
Und denjenigen, die sich Sorgen machen, die Angst haben, denen sage ich, sie können sich darauf verlassen, dass egal wie die Debatten jeweils laufen, der deutsche Bundeskanzler und die von mir geführte Regierung den Kurs der Besonnenheit, den Kurs abgewogen zu handeln, um Frieden und Sicherheit in Europa zu gewährleisten, nicht verlassen werden.
Kritik kommt von der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie kritisierte im ZDF-Interview:
Der Kanzler weiß seit einem Jahr, dass wir das alle wollen. Er weiß, dass die Nachbarn das wollen. Auch die Amerikaner haben sehr früh signalisiert, macht ihr schon mal, wir schauen, was wir machen. Und er hat sich nicht beirren lassen, er hat Argumente immer wieder gebracht, die alle nach 5 Minuten erledigt waren. Es ist für mich schwer, das noch einzuordnen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul, kritisierte Scholz in der FAZ. Dessen starrsinnige Weigerung zeige, dass der Erfolg der Ukraine für ihn nicht höchste Priorität habe, so Wadephul. In Saudi-Arabien und Ägypten wird heute über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas beraten. In der Hauptstadt von Saudi-Arabien treffen sich am Rande einer Wirtschaftskonferenz des Weltwirtschaftsforums Bundesaußenministerin Baerbock, ihr amerikanischer Amtskollege Blinken sowie die Außenminister aus Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Israel sitzt nicht mit am Tisch, wenn die Politiker über die Möglichkeiten für eine Waffenruhe beraten. Die Gespräche laufen vor dem Hintergrund der von Israel angekündigten Offensive auf Rafah. Der Angriff auf die Gazastadt im Süden würde die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen noch einmal verschlimmern, selbst wenn viele Menschen die Stadt vor dem Angriff verlassen können. Der israelische Außenminister Katz kündigte eine Verschiebung des Angriffs auf Rafah für den Fall an, dass die Hamas Geiseln freilässt. Heute gibt das Statistische Bundesamt die Inflationsrate bekannt. Sie könnte im April wieder gestiegen sein. Es sind zwar erst die vorläufigen Inflationszahlen, die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden, doch die stimmen seit Monaten regelmäßig mit den tatsächlichen Zahlen überein. Gesunkene Nahrungsmittel- und Energiepreise hatten den Wert im März auf 2,2% gedrückt. Wegen der Rückkehr zum regulären Mehrwertsteuersatz von 19% könnte es aber einen Preisschub bei Gas und Fernwärme gegeben haben, der sich auf den Aprilwert auswirkt. Für eine geringere Teuerungsrate spricht dagegen, dass die Osterfeiertage, die normalerweise zu einer Erhöhung der Verbraucherpreise im April führen, in diesem Jahr fast komplett in den März gefallen sind. Angestrebt wird von den Notenbanken eine mittelfristige Preissteigerung um 2%. Das 2%-Ziel hat viel mit Psychologie zu tun. Wenn die Preise sinken würden, würden die Menschen Anschaffungen verschieben. Schließlich könnten sie damit rechnen, dass es immer billiger wird. Ist die Inflation aber zu hoch, verzichten sie ebenfalls auf einen Kauf, weil das Produkt auf einmal zu teuer erscheint. Beide Verhaltensmuster schaden der Wirtschaft. Pandemieabkommen auf der Kippe. Heute beginnt in Genf der letzte Versuch der WHO, unter den 194 Mitgliedsländern doch noch eine Einigung über ein Pandemieabkommen zu erzielen. Die eigentlich letzte Verhandlungsrunde war vor Ostern gescheitert. Die Bestimmungen würden nur für die Länder gelten, die das Abkommen auch ratifizieren. Damit es in Kraft treten kann, müssen 60 Länder mitmachen. Ziel ist es, auf eine mögliche neue weltweite Pandemie besser vorbereitet zu sein und besser zusammenzuarbeiten, als das bei der Corona-Pandemie der Fall war. So soll ein von der WHO koordiniertes Lieferkettennetzwerk aufgebaut werden. Alle Länder sollen in Notlagen Zugang zu den Mitteln haben, die sie benötigen. Armen Ländern sollen ein Teil der produzierten Medikamente und Impfstoffe gratis oder vergünstigt erhalten. Während der Corona-Pandemie wurde in manchen Ländern schon die zweite oder dritte Impfung vorgenommen, gleichzeitig warteten arme Länder noch auf die erste Lieferung. Doch wie viel Medikamente müssen reichere Länder in Zukunft abgeben? Wie sehr müssten Ärmere zu einer besseren Pandemievorsorge und zu Innovationen in ihr Gesundheitswesen gedrängt werden? Und wie könnte man Pharmakonzerne zur Herausgabe von Patenten und Wissen zwingen? Viele Details sollen erst später geklärt werden, aber auch das stark verkürzte Abkommen könnte noch scheitern. Und zu Beginn der Woche noch der Ausblick. Morgen trifft Bayern München im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf Real Madrid. Am Mittwoch ist in Deutschland Feiertag. Die Polizei erwartet am 1. Mai in Berlin 10.000 Teilnehmer bei einer linksradikalen Demonstration. Die Gewerkschaften feiern den Tag der Arbeit. Am Donnerstag finden in Großbritannien Kommunalwahlen statt. Den Konservativen von Premier Rishi Sunak droht eine Niederlage. Und an diesem Freitag wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Lola gilt als deutsches Pendant zum Oscar. Kommen Sie jetzt gut in diesen Montag. Die Links zu den Nachrichten finden Sie auch in den Shownotes und alles Wichtige außerdem laufend auf faz.net. Und den nächsten Frühdenker, den gibt's dann wie gewohnt morgen wieder ab 6.